Ja, herzlichen Dank für diese einführenden Worte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute hier zusammen, um über ein sehr großes Thema zu reden. Computer und Kunst, Sie haben gerade einige der Felder der Fragen aufgerissen. Das kann alles, das kann nicht sein. Es kann uns zu der Grenze, zu der Frage führen, was ist Kunst überhaupt? Muss uns vielleicht auch zu dieser Frage führen. Es kann sich im Detail verlieren. Wir werden versuchen, einen guten Bogen zu spannen zwischen dem Ganzen. Denn eines ist ganz sicher, auch wenn hier auf dem Podium keiner von uns mehr ein Digital Native ist, wie Sie es beschrieben haben, ohne Computer können wir in keiner unserer Disziplinen mehr auskommen. Wie kann das Ganze aussehen? Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf den Flyer zu dieser Veranstaltung richten. Ich weiß nicht, wie genau Sie sich den Text angeschaut haben, der hier reingeschrieben ist, der diese Veranstaltung ankündigt. Das ist deshalb interessant, denn diesen Text könnte genauso Edgar Allan Poe geschrieben haben. Das zumindest ergibt eine Analyse, die ich bei Coding Robots durchgeführt habe mit diesem Text, der mir dann auf einen Knopfdruck sagte, Satzbau, Wortwahl, Stil, all das, ja, das müsste Edgar Allan Poe sein. Das ist ein Programm, das 2010 von einem russischen Informatiker programmiert wurde, Dmitri Chestnik, das zugegeben eine kleine Spielerei ist. Es ist ein sehr begrenzter Datensatz. Ich glaube, er hat bis zu 30, 40 Texte überhaupt nur zur Auswahl. Aber trotzdem zeigt es eine ganz interessante Tendenz, denn erstmals, oder zumindest in diesem Fall erstmals, haben viele Menschen literarische Texte nur noch über einen Computer analysieren und zuordnen lassen. Mehrere hunderttausend Menschen pro Tag waren da und es kamen so erstaunliche Ergebnisse raus, dass Margaret Atwood schreibt wie Stephen King und dass Barack Obama Reden hält wie David Foster Wallace. Also man kann über Qualität und Inhalt streiten, was ja auch die Frage aufwirft, ist das zwangsläufig so, wenn ein Computer für uns die Arbeit übernimmt? Sind dann vielleicht Fehler nicht ausgeschlossen? Ein anderes Beispiel, eine wesentlich größer angelegte Textanalyse über Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, des Jahres 1901, ergab, eines der häufigsten Wörter, die verwendet wurden, war Xbox, also ein Videospiel, was ja erst deutlich später erfunden wurde. Der Fehler war schnell gefunden, alle Wörter, die das Programm nicht kannte, hat es mit Xbox übersetzt, was einen statistisch sehr hohen Ausschlag gab. Es ist also mit Risiken behaftet, wenn wir über die Kunst und den Computer sprechen, es ist aber auch mit großen Chancen behaftet. Denn jeder von uns kennt das, wer etwas vorbereitet, weiß, wie schnell man mit Google oder anderen Suchmaschinen genau die Zitate findet, die man braucht, genau die Musikstücke sich anhören kann, die man braucht, ohne noch langwierig ein Buch nach dem anderen zu lesen. Darüber also, über Chancen und Risiken, wollen wir in der kommenden Stunde sprechen und ich freue mich, dass wir vier Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen hier auf dem Podium haben. Sie haben sie gerade schon vorgestellt, deswegen noch einmal in aller Kürze zu meiner Linken, Professor Gabriele Klein, Professorin für Bewegungssoziologie hier in Hamburg. Neben ihr Professor Tobias Janz, Professor für historische Musikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Professor Jan-Christoph Meister, Professor für Literaturwissenschaft und Computerphilologie hier in Hamburg und Christopher Gansing, Leiter des Transmediale Festivals, das seit 1988 in Berlin stattfindet und seit 2012 ist er der Leiter dieses Festivals. Lassen Sie mich die erste Frage, da ich mit einem literarischen Beispiel eingestiegen bin, gleich an den Literaturprofessor, an Herrn Professor Meister stellen. Herr Meister, Sie beschäftigen sich ja mit sich mit Ähnlichem, nämlich mit Textanalyse, mit großen Datensätzen. Und Sie haben einmal gesagt, vorher waren wir von dem großen Datenmaterial völlig überfordert, jetzt endlich können wir es analysieren. Heißt das, vorher war gute Literaturwissenschaft gar nicht möglich?
Wenn ich das jetzt sage, ist meine Zukunft absehbar. Nein, das wäre natürlich Unsinn, das so zuzuspitzen. Es geht auch nicht darum, eine Form der Wissenschaft durch eine andere Form der Wissenschaftspraxis zu ersetzen, sondern es geht, und wir sind ja jetzt bei der analytischen Perspektive, noch nicht bei der kreativen Perspektive, die eigentlich im Fokus stehen sollte, nämlich beim Kunstschaffen und nicht beim Kunstanalysieren. Es geht also nicht darum, eine Form der Textanalyse durch eine andere zu ersetzen, sondern es geht darum, das Methodenspektrum zu erweitern. Sie haben in Ihrer Anmoderation ja das Beispiel erwähnt, der Fachbegriff dafür lautet Autorschaftsattribution. Also ich habe einen Text, dessen Autor ich nicht kenne. Ich vergleiche ihn mit einer Menge von Texten, deren Autoren ich kenne. Und dieser Abgleich führt dann zu einer Passung, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit besitzt. Die Technologie, die Sie dort erwähnt haben in Ihrem Beispiel, die ist amüsant, aber natürlich unterkomplex und trivial. Die avancierten Systeme dieser Art kommen auf Trefferquoten von 98% und werden auch in der forensischen Linguistik mittlerweile tagtäglich eingesetzt, um etwa Erpresserbriefe zuordnen zu können. Und da können Sie schon ziemlich sicher sein, dass die Resultate belastbar sind. Die sind natürlich aber auch wesentlich komplexer, diese Systeme, und viel schwieriger. Aber zurück zu Ihrer Frage. Eine neue Form der Literaturwissenschaft, der Textanalyse, ist es natürlich insofern, als wir mit diesen neuen Verfahren erstmals die Möglichkeit haben, uns nicht nur zu beschränken auf die exemplarischen Texte, die zum Kanon gehören, die Höhenkammliteratur, die autorisiert worden ist, sondern wir können Literatur als ein breites kulturelles Phänomen uns anschauen. Das war vorher nicht möglich, denn die Anzahl der Bücher, die ein Mensch in einem Leben lesen kann, die ist begrenzt. Auch darüber gibt es Berechnungen. Und ich habe das neulich auch mal in einem Seminar gemacht. Die fleißigste Leserin behauptete, in einer Woche 5 Romane zu schaffen. Und dann haben wir mal ausgerechnet, wie viel sie schafft, wenn sie die statistische Lebenserwartung einer deutschen Frau erreicht. Das reichte aber immer noch nicht aus, um einen hinreichend großen Teil unserer Institutsbibliothek durchzulesen. Da können Sie sehen, für diese Art Zugriff benötigt man tatsächlich den Computer. Wobei, was ist eigentlich der Computer? Das wäre eine interessante Anschlussfrage.
Auf die wir sicherlich gleich auch noch kommen werden. Lassen Sie uns zunächst aber einen kurzen Blick in die anderen Disziplinen werfen, zum Beispiel in die Musikwissenschaft. Das ist etwas, wo die Berechnung, wo das Rechnen zunächst mal stärker auf der Hand liegt, auch das Analytische. Viele Musikstücke sind in festen Takten angeordnet. Auch die Töne selber lassen sich ja mit genauen Frequenzen andeuten. Das heißt also, der Computer ist eigentlich wie geeignet für die Musikwissenschaft, oder Professor Jans?
Als Instrument der Analyse ist er sicher geeignet. Die Musik hat natürlich ein Problem, dass die Musik, wie wir sie in Europa kennen, geschichtlich eigentlich ja unterschiedliche Dimensionen oder Aspekte hat. Also einmal gibt es die Notation, die sich in Computer heute übersetzen lässt. Das ist noch lange nicht so weit fortgeschritten, wie das mit der Sprache und mit der Schrift ist. Also es gibt Notationsprogramme, aber die sind sehr komplex, weil das ein sehr komplexes Zeichensystem ist. Und das ist auch im Internet noch nicht so verbreitet, dass man da also etwa eine Suchmaschine konstruieren könnte, wo man Melodien in Notationsform eingibt und dann vergleichen könnte. Also da ist die Musik einfach, hinkt da, denke ich mal, der Literaturwissenschaft weit hinterher. Einfach weil das Notationssystem wesentlich komplexer ist. Und dann gibt es natürlich die Musik als akustisches Phänomen. Das wären dann andere Ansätze der Analyse, dass man im Grunde einfach den Klang der Musik, das Akustische, ja, mit Computern ausmessen kann. Und da ist die systematische Musikwissenschaft sehr aktiv und ja, profitiert da auch sehr von der digitalen Revolution.
Der Computer wird ja als Musikinstrument auch häufig schon eingesetzt. Ja. Im Techno, auch in der Neuen Deutschen Welle, war das immer ein beliebtes Stilmittel. Sie sind ja nun Professor für historische Musikwissenschaft, also auch für den Blick zurück. Wagner ist Ihr Dissertations- und Habilitationsthema gewesen. Oft war ja etwas, zunächst einmal, was wir heute als Klassiker feiern, sehr umstritten, um nicht zu sagen, wurde abgelehnt. Mhm. Ist das mit dem Computer auch zu erwarten?
Naja, also was jetzt die Komposition angeht, also Wagner hatte noch keinen Computer.
Aber hätte er gern einen gehabt.
Aber der Computer ist in der Musikgeschichte eigentlich ein altes Medium. Wir können sagen, dass eigentlich mit der Einführung der ersten Studios für elektronische Musik in den 40er, 50er Jahren auch relativ bald der Computer Einzug gefunden hat. Zum Teil einfach noch mit riesigen Maschinen, die dann mit Lochstreifen gearbeitet haben. Und das haben aber Komponisten wie Milton Babbitt in Princeton haben das genutzt in den 50er Jahren schon. Und es gibt dann ja eine ganz breite Szene der elektronischen Musik, die sich in Frankreich, in den USA, aber auch in Deutschland angesiedelt an die Rundfunkanstalten entwickelt hat. Und da kann man eigentlich sagen, dass die ja, Entwicklung der elektronischen Musik parallel verlaufen ist, auch mit der Entwicklung der Computertechnologie. Und zum Teil da wahrscheinlich auch Impulse ausgegangen sind von den Entwicklungen in den Studios für elektronische Musik. Also wenn Sie jetzt an Verfahren wie Sampling oder Loop-Technik denken, die kommen aus der kommen aus den elektronischen Studios, eigentlich noch aus der Ära vor dem Computer. Die hat Pierre Schaeffer erfunden, der zunächst noch mit Schallplattenspielern und Magnettonbändern da gearbeitet hat. Das heißt also, das ist im Grunde, da gibt es eine lange Geschichte, die jetzt mittlerweile 70, 80 Jahre fast zurückreicht. Und insofern kann man sagen, in diesen Bereichen der Komposition ist der Computer längst etabliert. Eine andere Frage wäre natürlich, inwieweit diese Art von Musik jetzt gesellschaftlich verbreitet ist. Es sind natürlich ganz wichtige Impulse dann in die Popmusik dann gegangen und auch aufgegriffen worden in die 70er, 80er Jahren. Und das ist ja sozusagen weltweit verbreitet inzwischen.
Frau Klein, beim Tanz stelle ich es mir zunächst noch schwieriger vor. Tanz ist ja erstmal ein sehr körperlicher Ausdruck. Sie haben einmal gesagt, es ist der körperlichste überhaupt in den Kunstrichtungen. Körperlichkeit und Computer, gut, man kann um einen Computer tanzen, man kann mit einem Computer tanzen, aber inwieweit kann denn der Computer den Tanz verändern oder revolutionieren?
Man kann sogar durch einen Computer tanzen. Ja, der Computer ist im Wesentlichen in dreierlei Hinsicht im Tanz, im zeitgenössischen Tanz, künstlerischen Tanz sehr wichtig geworden. Einmal die Problematik der Aufzeichnung. Also Tanz ist ja eine Gegenwartskunst und hatte immer die Problematik der Aufzeichnung. Lange gab es nur die Schrift, also Notationssysteme, die hunderte von Jahren alt sind und da Ludwig XIV. Schon erfunden wurden. Dann gab es die Fotografie, also das Standbild. Dann gab es den Film. Dann gab es das Video und jetzt gibt es 3D-Aufnahmen. Und diese 3D-Aufnahmen, die digital erzeugt werden, sind natürlich dem Tanz als Raumkunst gerecht. Und das heißt, der Tanz, die Tanzgeschichte hat quasi die Möglichkeit, aus einem, wie Aßmann es sagen würde, kommunikativen Gedächtnis, das eine Generation geht, ein kulturelles Gedächtnis zu machen, und zwar über bildgebende Verfahren. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt und auch ein sehr positiver Aspekt, damit wir die Tanzgeschichte, wie es einfach aufgrund der Aufzeichnungsproblematik auch passiert ist, nicht aus den Augen verlieren. Das andere ist die Vermittlung. Selbst wenn Sie sicherlich waren viele schon mal bei Ihnen, bei John Neumeier, selbst wenn Sie an Choreografien von John Neumeier denken, also neoklassisches, modernes Ballett, wo viel kodifiziert ist, ist es doch immer eine sehr eigene Handschrift des Choreografen. Die Tänzer lernen die Handschrift des Choreografen. Sie können jetzt nicht wie ein Alphabet lernen, also sie können sie wie ein Alphabet lernen, aber das Alphabet ist nicht kodifiziert wie im klassischen Ballett. Und das ist natürlich ganz besonders so bei modernen Gruppen wie vielleicht Sascha Walz, Pina Bausch, Cunningham, wo die Tänzer in die Technik eingeübt werden. Und das lernen die über quasi Verfahren, die digitalisiert sind. Also ganz berühmtes Beispiel ist Improvisation Technologies von William Forsythe, die er mit dem Zentrum für Medientechnologie schon Ende der 80er Jahre entwickelt hat. Das ist die zweite. Und das dritte ist die Erarbeitung von Choreografien über Computerprogramme, deshalb tanzen durch den Computer. Da ist Cunningham in seinem hohen Alter, Merce Cunningham, der ja sehr viel mit John Cage zusammengearbeitet hat und auch hier mit Computern eigentlich sehr innovativ gewesen, weil er ein Programm mit Informatikern entwickelt hat, das heißt Lifeforms, und über dieses Programm quasi Choreografien entwickelt hat, die er auf seine Tänzer übertragen hat. Und das bringt mich zu dem allerletzten Punkt, dass nicht zufällig auch die junge Informatik, also Institute für Informatik Anfang der 60er Jahre in den USA, viel mit Tänzern zusammengearbeitet haben, weil Tänzer eben anders zum Beispiel als Sportler über ein Bewegungswissen verfügen, das sozusagen sich selbst zum Zweck hat und nicht ein Mittel zum Zweck ist. Also ich laufe, weil ich schnell sein will, oder ich muss mich so bewegen, dass ich schnell sein will, beim Sportler zum Beispiel. Läufer, sondern da geht es um das Verstehen vom Bewegen, die ästhetische Form der Bewegung, die, sagen wir mal, dann vorbildlich waren für viele Computerprogramme, die wir haben, mit denen wir heute quasi, und das ist natürlich auch eine kritische Frage da drin, Bewegungsprofile erstellen, die sehr, sagen wir mal, an Marktinteressen orientiert sind und so weiter.
Herr Gansing, Sie leiten seit mittlerweile 3 Jahren ein Festival, was sich mit den neuen Trends in den neuen Medien beschäftigen will, auch mit den neuen Trends in der digitalen Gesellschaft. Herr Meister hat gerade schon die Frage aufgeworfen, was ist überhaupt ein Computer? Sind wir eigentlich schon von vorgestern, wenn wir noch über Computer reden, gibt es eigentlich schon ganz andere Mittel, die in der Kunst eingesetzt werden, digitale Mittel?
Also zum Ersten würde ich gerne herzlichen Dank sagen für diese Einladung, gerade auf diesen Bühne heute Abend zu sitzen mit Leuten, die nicht von so, wo ich manchmal auftreten, so mit, wirklich mit digitaler Kultur, Geeks und so. Und ich verstehe diese Veranstaltung heute Abend wirklich als eine postdigitale Veranstaltung in diesem Sinn, dass es erkennt, dass diese ja, digitale Gesellschaft heutzutage überall angekommen ist und betrifft alle verschiedenen kulturellen Bereiche. Und ich möchte mich auch entschuldigen, dass meine Deutsch, weil ich komme ursprünglich aus Schweden, ich drücke mich viel eleganter aus auf Schwedisch oder Englisch, aber ich versuche es heute Abend. Zurück zu dieser Frage. Also die Frage ist eigentlich, wie das jetzt in der digitalen Kunst behandelt werden, diese Themen, oder?
Nein, die Frage ist, wenn Sie die Beispiele hier hören, wie Computer angewandt werden, wie Digitales angewandt wird, ist das noch zu wenig? Sie haben mal gesagt, wir müssen viel rebellischer mit den neuen Medien umgehen. Klar. Wir müssen viel mehr uns trauen. Mhm. Wenn Sie das jetzt hören, würden Sie sagen, alles schön und gut, aber es ginge doch noch so viel mehr.
Ja, also als Vertreter des Transmediale, ein Festival, das seit fast schon 30 Jahren sich mit nicht nur digitale Technologien, aber mit technologischer Entwicklung und wie das Kunst beeinflusst, das ich vertrete. Gibt es ja diese Tradition von Medienkunst eigentlich. Also, und das hat ja mehr mit, nicht so viel mit, wie man der Computer für einfach Kunst zu machen benutzen können als Werkzeug oder wie man so mehr repräsentative Sachen machen können, aber mehr also diese kritische Auseinandersetzung mit eigentlich technologischer Entwicklung. Was macht das in unserer Gesellschaft heute? Also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Künstlern, die in ihrer Kunstpraxis dann gleichzeitig über Medialität des Kunst gleichzeitig reflektieren. Wie ich das durch ein Beispiel demonstrieren könnte. Wir haben zum Beispiel 2013 dieses Festival Back When Pluto Was a Planet gemacht. Das ist vielleicht auch eine spätere Frage, aber ich konnte nur ein Kunstwerk von diesem Festival darüber erzählen. Da haben wir ein Rohpostsystem gebaut, also ein analoges Netzwerk, die man in Deutschland, in Berlin benutzt haben bis um die 80er Jahre eigentlich in Ostdeutschland, in den 60er Jahren in Westdeutschland. Gibt es noch unter dem ganzen Berlin so ein Rohpostnetzwerk, die natürlich nicht im Betrieb ist. Und warum haben wir das gemacht? Das war in Haus der Kultur in der Welt, so der Hauptvenue für des Festivals. Das war eigentlich uns auch zu demonstrieren, physisch, wie diese Netzwerkkommunikation heute funktioniert. Da konnte man die Rohren sehen, man hat die Möglichkeit als Besucher eine Kapsel zu nehmen und einfach Pakete, also verschiedene Nachrichten zu den anderen Besuchern des Festivals durch dieses System zu schicken. Und es gab da so eine Diskussion über wie können wir diese digitale Netzwerktechnologien mehr sichtbar machen, durch diese alte Pre-Internet-Network-Technologie. Und das hat so viele auch Diskussionen über Überwachung, diese ganze Funktionalität des Internet mit dem Packet-Switching und solche Dinge geführt. Also das ist ein ganz postdigitales Projekt in diesem Sinn von, wir müssen nicht diese Trennung zwischen analog und digital so viel mehr machen, weil das, wie in den Flyer für dieses Event schon geschrieben ist, dass das Computer, das beeinflusst heutzutage so alle unsere verschiedenen Lebenswelten eigentlich.
Wenn Sie sagen, man muss diese Trennung nicht mehr machen zwischen analog und digital, ist das dann vielleicht auch eine Verbindung zwischen dem Kreativen und dem Analytischen, die beiden Felder, die Sie, Professor Meister, gerade aufgestoßen haben? Also kann man sagen, ein guter Künstler muss heute beides können?
Ich denke, ein guter Künstler hat schon immer beides gekonnt. Man tut, glaube ich, gut daran, sich bewusst zu machen, was das eigentlich ist, das Digitale, bevor man anfängt, sich von diesen Metonymien Computer, digital ins Boxhorn jagen zu lassen. Zunächst mal, was immer wir an Werkzeugen als Menschen entwickelt haben, hat schon immer das Potenzial gehabt, mehr als nur ein Werkzeug zu sein, sondern auch ein Erkenntnismittel. Ein Kollege Von mir hat das mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, wenn du einen Hebel erfindest, bedeutet das, dass du dir die Welt als etwas vorstellst, was man hebeln kann. Das Gleiche gilt für einen Hammer, für einen Schraubenzieher und das gilt für alle möglichen anderen Dinge. Das heißt, die Erfindung eines Werkzeugs geht immer einher mit einer Rekonzeptualisierung der Welt. Das Gleiche gilt auch für die digitalen Technologien. Digitale Technologien basieren im Kern auf der Idee, dass man die phänomenale Welt einteilen kann in diskrete, messbare Einheiten. Und diese messbaren Einheiten, die kann man als Daten erfassen und diese Daten, die kann man speichern, manipulieren, rekombinieren, wie auch immer. Das ist ein Umgang mit der Welt, der uns Menschen zunächst mal fremd erscheint. Denn so gehen wir nicht selber mit der Welt um. Wir erfahren die Welt als etwas Ganzes, als etwas Kontinuierliches, als etwas, das auf uns bezogen ist und nicht in dieser sehr abstrakten und analytisch zergliederten Form. Aber die Zergliederung in diese diskreten Einheiten birgt ein unwahrscheinliches Potenzial, bislang Geschiedenes auch zu rekombinieren. Und das kann man, glaube ich, in den Anwendungen digitaler Technologien in der Gegenwartskunst sehr schön sehen. Dort werden viele synästhetische Effekte erstmals möglich, die vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Um ein konkretes Beispiel zu bringen, und Frau Klein wird das sicherlich mit vielen besseren Beispielen belegen können. Sie sehen einen Tänzer, die Bewegungen dieses Tänzers werden in Echtzeit in Musik übersetzt oder in visuelle Effekte. Das sind Ideen gewesen, die in der Kunst schon immer eine große Rolle gespielt haben. Dass die Aesthesis, also das andere Sehen, ist schon immer beflügelt worden von der Idee, diese Grenzen zwischen den einzelnen Dimensionen der Wahrnehmung zu überschreiten. Und wir haben jetzt mit den digitalen Technologien erstmals eine Technologie geschaffen, die so etwas wie eine, man könnte sagen, konzeptuelle Lingua Franca bereitstellt. Wir können akustische Phänomene in taktile Phänomene übersetzen, wir können taktile in visuelle übersetzen und so weiter. Das ist ein enormes Potenzial. Und um auf die Frage zurückzukommen, die Sie Herrn Gansing gestellt haben, gehen wir eigentlich überhaupt schon radikal genug mit den Möglichkeiten der digitalen Technologie um? Da würde ich sagen, unter der Perspektive der kreativen Nutzung, nein, absolut nicht. Da ist noch sehr viel Neues denkbar, machbar und erkundbar.
Ist da vielleicht trotzdem noch die Scheu des Künstlers, denn Mathematik und Kunst, im 18. Jahrhundert wurde das in der Literaturwissenschaft schon zusammen gedacht. Es gibt dieses schöne Zitat von Heinrich von Kleist in einem Brief an Ernst von Pfuhl, wo er schreibt, ich kann ein Differentiale finden und einen Vers machen. Das sind doch die beiden Seiten der menschlichen Natur. Also damit bin ich quasi der Universalgelehrte. Das ist ja ein bisschen auseinandergegangen, nicht? Also wenn heute jemand Musik studiert, Tanz studiert, Literatur studiert, kann der nicht unbedingt zwangsläufig Java oder XP programmieren. Ist da vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsnachhilfebedarf?
Also im Tanz und im Theater oder in der performativen Künsten ist es ja so, dass es dort ein Credo gibt. Und das ist das Credo der Kopräsenz der Akteure. Theater als ist eben von den Seiten der Theaterleute und auch der Theaterwissenschaftler vor allen Dingen sehr, sehr gern gesehen als ein ganz besonderes Medium, weil es eben anders als zum Beispiel Fernsehen oder Kino die Kopräsenz der Akteure voraussetzt. Und von daher hat sich in der Geschichte des Theaters, vor allen Dingen in der Moderne und auch vor allen Dingen des Tanzes, haben sich Theaterschaffende immer sehr relativ distanziert bewegt. Und erst die jüngere Performancekunst hat ja digitale Kunst als kreatives Moment entdeckt, um genau diese Schnittstelle zwischen den verschiedenen Medien, also Bildmedien, digitalen Bildmedien, analogen Bildmedien und dem Theater als Ort zu thematisieren. Das ist im Grunde genommen relativ jung, vielleicht 50 Jahre alt, ja, diese Geschichte.
Es gibt diese Kopräsenz, es gibt beim Tanz auch noch sehr wichtig den sozialen Kontext, in dem bestimmte Dinge, bestimmte Tänze aufgeführt werden, in dem bestimmte Kunstwerke erstmals aufgeführt werden. All das fällt bei dem Computer ja zwangsläufig weg. Geht da nicht etwas verloren auch?
Das denke ich schon. Also interessant ist ja bei der Musik, ich würde sagen, in der Musik spielt natürlich das Digitale auch insofern eine Rolle, als ja, diese Idee der Rekombination oder auch der Klangmodellierung durch die digitalen Technologien und den Computer natürlich viel, viel einfacher geworden sind. Ne? Also sind Sachen leichter möglich, als sie vor 50, 60 Jahren möglich gewesen sind. In der Musik ist natürlich, wenn Sie jetzt nach digital und analog fragen, auch bemerkenswert, dass es da auch ganz starke Widerstände gegen das Digitale gibt. Und das sind ästhetische Widerstände. Ne? Also sozusagen das Wiederaufleben des analogen Klangs, also neues Interesse an Vinyl und so weiter. Und es gab ähnliche Diskussionen, wie wir sie jetzt heute führen, gab es natürlich auch in den 40er, 50er Jahren schon, als die elektronische Musik entdeckt wurde und man einfach gesagt hat, also wir können aus Sinustönen können wir ganz faszinierende Klänge generieren und wir können die dann später auch überführen in instrumentale Klänge, die aufgenommen worden sind. Also diese ganzen Ideen, die gab es in den 40er, 50er Jahren schon. Und da gab es natürlich auch Vertreter, die gesagt haben, ja gut, das wird eigentlich die alten Jahrhunderte alten Instrumente verdrängen. Das ist sozusagen die musikalische Sprache der Gegenwart. Und das ist aber nicht passiert. Das ist im Grunde ein Nischenprodukt gewesen, sieht man jetzt mal von Popgenres wie Techno oder so ab. Dafür hat es unterschiedliche Gründe, unter anderem auch soziale Gründe, denke ich mal. Also so eine Institution wie das Konzertleben, was einfach dann anders funktioniert als heute jetzt das Internet, wo man sich einen Kopfhörer aufsetzt und sozusagen allein die Musik rezipiert. Das ist im Konzertsaal ist das ja völlig anders. Aber es gibt sozusagen einen Widerstand und ja, so einen gewissen Konservatismus in der Musik, könnte man eigentlich sagen. Ein Festhalten an eigentlich uralten Traditionen der Musik, der Notation, an Instrumenten, die im Grunde im 17. Jahrhundert schon fertig ausgebildet gewesen sind und auf denen man jetzt heute eben andere Musik spielt. Das sind also eigentlich so Gegenkräfte. Das ist ganz spannend, das zu beobachten.
Diese Rückkehr zu alten Formaten, Herr Gansing, die kennen Sie auch sehr gut, nicht? Wenn man sich die Titel der Transmediale anschaut, dann war das noch 2004 Fly Utopia, 2010 Futurity Now, also Visionen, Blick nach vorne. Die letzten beiden Jahre hießen Back When Pluto Was a Planet, zur Erklärung, das heißt übersetzt, damals als Pluto noch ein Planet war und bezeichnet in der Sprache in etwa etwas, was vor kurzem noch aktuell war, heute aber schon längst überholt. Und in diesem Jahr hieß es Afterglow, Nachglühen. Heißt das also, wir sind eigentlich schon wirklich in der postdigitalen Gesellschaft, wir sind nur noch im Nachglühen der digitalen Kunst?
Also erst, ich verstehe nicht diese Themen als Retro-Themen eigentlich überhaupt, aber die reflektieren so über, die versuchen eigentlich eine nicht lineare Perspektive auf technologische Entwicklung so darzustellen. Und gerade so Projekte wie diese Opus-Projekt ist so ein Projekt, die etwas aus der Vergangenheit in den Gegenwart war dann plötzlich wieder gestalten, um eigentlich auch über den zukünftigen Entwicklung dann zu reflektieren oder zumindest zu sagen, wie das anders aussehen könnte. Und ich glaube, das ist auch zurück zu der ersten Frage eigentlich, was Künstler ganz gut machen in diesem Feld. Also ob wir schon in diese Post, also es gibt ja so viele verschiedene Post-Begriffe heute, also wir leben auch in den Post-Snowden-Welt. Das war eigentlich das Thema dieses Jahres, also Afterglow als mehr ein Sinnbild für dieses vielleicht ein bisschen desillusionierte sogenannte Netzgemeinde heute, also nach den ganzen NSA Skandale und Snowdens Enthüllungen und auch den ganzen Diskussionen über Big Data. Können wir vielleicht Big Data auch als eine Art von Big Trash verstehen, also diese riesige Datenmüll, die sich da sammeln, was sollen wir mit das am Ende machen? Wir haben schon über die Energiegebrauch von die Datencenter gehört und ja, in den Festival wollten wir eigentlich über diese mehr, also geopolitische und geophysische Konsequenzen des digitalen Welt diskutieren. Und das heißt ja, Afterglow ist mehr als Sinnbild, das war so ein poetisches Sinnbild für, okay, jetzt müssen wir nicht mehr über den Hype des Digitalen sprechen, aber wirklich, was sind die wirklichen Konsequenzen? Und ich denke, das ist auch etwas, was Künstler interessiert eigentlich. Ja.
Wenn Sie diese poetische Bedeutung ansprechen, dann sprechen Sie damit ja auch einen Kernpunkt an, der in dieser Debatte vielleicht noch einmal kurz ja, in Frage gestellt oder diskutiert werden sollte. Gibt es das Poetische, gibt es das Kreative, was sich vielleicht nicht programmieren lässt? Es gibt Künstler, David Cope ist so einer, ein Musiker, der sagt, auch Kreativität lässt sich programmieren, hat das mit seinem Musikprogramm EMI gemacht und Beethovens Zehnte geschrieben, sowie 361 neue Bach-Choräle, die, so sagen Experten, nicht vom Original zu unterscheiden sind. Gibt es also etwas, was tatsächlich der Genius ist, oder ist das eine romantisch verklärte Idee und ist eigentlich Kunst immer auch berechenbar und von Computern herstellbar?
Na, das ist ja jetzt ein Beispiel aus der Musik, deswegen sage ich mal vielleicht was dazu. Ja, das wäre die Frage, was ist Kreativität? Also mir ist das auch bekannt, also dieses Programm EMI und das Nachfolgerprogramm, was dieser kanadische Musiker oder auch Computerprogrammierer entwickelt hat, um Musik in ganz unterschiedlichen Stilen vom Computer schreiben zu lassen. Ja, also der hat Algorithmen geschrieben und sich dabei an vorhandener Musik orientiert und dann kommen da eben Stücke raus, die wie Bach klingen, die wie Debussy klingen, die wie ein Chopin-Nocturne klingen oder so. Ich habe meine Probleme damit, das jetzt unter dem Begriff Kreativität zu fassen. Also was da im Grunde hergestellt wird, sind ja Kopien, Stilkopien sozusagen. Also man nimmt ein Modell und versucht, ein Imitat herzustellen, was dem dann relativ nahe kommt. Und ich finde es auch bemerkenswert, wie weit Computer da in dieser Hinsicht gekommen sind, gerade wenn man auch selber mal sowas unterrichtet hat. Also Satzlehrekurse gibt es ja an Hochschulen und man versucht also im Grunde das mit Studenten zu machen. Und wenn man denkt, also ein Computer, dem kann man das im Grunde auch beibringen, das finde ich bemerkenswert. Mhm. Die Idee, eine Komponiermaschine zu konstruieren, ist sehr alt. Die gab es im 17. Jahrhundert schon bei Athanasius Kircher. Der hat das entworfen, so ganz ähnlich wie Leonardo da Vinci U-Boote und so weiter entworfen hat. Und der Computer ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, das zu realisieren. Ich würde sagen, das geht immer dann gut, wenn ich entweder ein konkretes Musikstück als Modell nehme und versuche einfach das zu analysieren und dann ja, die wesentlichen Komponenten irgendwie nachzubilden. Das heißt, das ist im Grunde so eine Art, Kunstfälschung, eine Kopie im Grunde, ja. Oder es geht so, wie sich der Kircher das im 17. Jahrhundert vorgestellt hat, da haben wir noch eine andere Art von Musik gehabt, also eine sehr streng reglementierte und regulierte musikalische Sprache, Kontrapunkt. Und auch ganz, ganz klar definierte Gattungen, eine Messe, eine Motette und so weiter. Und wenn ich eine Musik habe, die ich sehr klar in Regeln fassen kann, dann kann ich das im Computer auch beibringen. Wobei, also ob das denn Kunst ist, ob das interessant ist, ästhetisch ist, eine andere Frage.
Das heißt, Sie würden sagen, es braucht noch den künstlerischen Genius eines Bach, Brahms, Bruckner oder Kircher?
Ich würde sagen, bei Kunst geht es um ganz andere Fragen. Also da geht es nicht nur darum, irgendwas herzustellen, was bestimmten ästhetischen Regeln oder Normen entspricht. Es geht da auch um Freiheit. Also ich würde Kreativität eher über Freiheit definieren. Und da müsste man halt fragen, also inwieweit spielt das bei einem Computer eine Rolle? Also kann ein Computer frei sein, um irgendwas Neues in die Welt zu setzen?
Vielleicht geben wir die Frage weiter. Kann er das, Herr Meister?
Ja, also ich kann das ein Seitenstück dazu eigentlich stellen. In der Literaturwissenschaft haben wir uns auseinandergesetzt mit Versuchen der Artificial Intelligence-Forschung, sogenannte Story-Generator-Algorithmen zu bauen, also Algorithmen, die Geschichten erzählen können, Geschichten konstruieren können. Das ist eine Forschung, die in den Anfang der 1970er Jahre begonnen hat und sehr interessante Ergebnisse zum Teil auch hervorgebracht hat. Keines der Produkte, das je so ein Story Generator erzeugt hat, hätte große Chancen auf den Booker Prize oder irgendeinen anderen Literaturpreis, es sei denn, man trainiert die Dinger so, dass sie tatsächlich einen bekannten Stil emulieren. Die erfolgreichsten trainierbaren Programme setzen nun allerdings überhaupt nicht auf Intelligenz, sondern die setzen auf Statistik. Die sind, man kann sagen, total dämlich, sind sehr gute Kopisten, aber in diesen Programmen steckt nichts drin, was man als ein Modell des Erzählens bezeichnen könnte, sondern das ist einfach eine Blackbox, in der gerechnet wird und am Ende kommen erstaunliche Ergebnisse heraus. Das ist so, als wenn Sie eine Anfrage bei Google stellen. Da sitzt auch keiner und schaut in Karteikarten nach oder so, sondern da wird über statistische Programme eine Passung errechnet. Mhm. Die Frage, ob da Kunst produziert wird, ist natürlich immer abhängig von dem Kunstbegriff, den Sie voraussetzen. Der ist historisch, Sie haben gerade schon darauf verwiesen, also das Analogon in der Literaturgeschichte sind die sogenannten Regelpoetiken. Da wusste man noch genau, wie man einen Text in einem bestimmten Genre zu schreiben hatte. Das konnte man Lehren und Lernen. Und man hat auch Texte produziert, die heute als Kunst gelten, nach diesen Regeln. Nur wenn Sie heute einen Text nach diesen Regeln oder nach so einem fixen Regelwerk produzieren würden, hätten Sie es sehr schwer. Wir leben in einer postromantischen Gesellschaft, wenn man so will, die also diese Idee von Kunst als genialer Schöpfung internalisiert hat. Solange man die zum Maßstab der Dinge erhebt, wird man es mit Verfahren, die auf Reproduktion von Regeln basieren, sehr schwer haben, ein Kunstwerk zu erzeugen. Das ist ein Dilemma prinzipieller Natur.
Also brauchen wir einen neuen Kunstbegriff, schwingt damit?
Nein, wir wollen ja nun nicht einen Kunstbegriff kreieren, um die Computer oder das digitale Paradigma zu befriedigen und denen die Möglichkeit dann nun auch irgendwie zu verschaffen, Kunstwerke zu erzeugen. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Ich denke, wir als Menschen bleiben das Maß der Dinge da. Aber wenn wir uns entscheiden, dass wir einen anderen Kunstbegriff normativ setzen wollen, dann soll dem so sein, ja.
Frau Klein.
Also die Frage für den Tanz ist eine ganz besondere Frage, weil nicht zufällig der Tanz seit der ästhetischen Moderne eine ganz wichtige Kunst geworden ist, im Kunstkontext. Also nicht zufällig haben viele bildende Künstler, Musiker, Literaten mit Tänzern zusammengearbeitet, weil man den Tanz ab der Wende 19. bis 20. Jahrhundert mit Tänzern wie Nijinsky zum Beispiel als etwas empfand, wo sich die Subjektivität des Menschen am deutlichsten zeigt, nämlich in seiner Physis und generiert aus seiner Physis heraus. Tänze galten als Erfindung des Einzelnen, die sozusagen körperlich sind. Und deshalb ist der Begriff des Virtuellen ist ja der Gegenbegriff zum Physischen, eigentlich nicht zum Realen. Und deshalb ist der Tanz natürlich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts immer die Kunst gewesen, die diese Präsenz des Physischen thematisiert hat und sich als starke Kraft gegen das Virtuelle und damit auch teilweise das Digitale gestellt hat. Und erst interessanterweise mit Informatik entsteht ein Paradigmenwechsel im zeitgenössischen Tanz, nämlich in den 60er Jahren in den USA, dort wo die Informatikinstitute an den Universitäten sich ansiedeln und Tanz wird zu einer physischen Sache erklärt, nicht mehr zu einer Sache des Subjekts. Und damit verändert sich natürlich auch das Verständnis von Kreativität. Also was erfindet eigentlich das Kreative? Der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Empfindungen, Wahrnehmungen oder was ist es, was das erfindet? Und das ist das eine. Und das andere, die Frage der Kunst. Ich meine, in den Künsten, mit denen ich mich beschäftige, ist der Kunstbegriff längst erodiert, seit sehr, sehr vielen Jahren, weil es viel mehr weil es natürlich weg ist vom Werk hin zum Prozess, hin zu Arbeitsweisen. Begriffe haben sich verändert, insofern als dass Künstler sehr viel auch von Research reden, also mit wissenschaftlichen, an wissenschaftlichen Schnittstellen arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite dazu natürlich Techniken benutzen, die wir auch als Wissenschaftler als Vereinfachungsverfahren kennen und die Herr Meister ja auch schon geschildert hat. Ja? Also insofern ist der Kunstbegriff, so wie er in der Moderne, auch in der ästhetischen Moderne angelegt war, als ein gesellschaftliches Feld, das quasi außerhalb der Gesellschaft steht und der Künstler als nicht produktive Kraft produktiv ist. Das hat sich ja sehr verändert. Künstler kriegen heute ihre Legitimation dadurch, wie es schon in England lange Zeit ist, dass sie Community-Projekte machen, Vermittlungsprojekte etc. Also mit anderen Worten auch darüber, dass sie einen Beitrag innerhalb der Gesellschaft leisten. Also da sind ganz viele Dinge schon in der Veränderung, die natürlich auch damit Auswirkungen haben auf das Verhältnis zum Digitalen.
Dass Sie die Community-Projekte ansprechen, ist ein gutes Stichwort. Professor Kotzer hat vorhin auch schon das Crowdfunding genannt. Das Internet wird ja immer dafür gelobt, für die neuen Chancen, dass eben alle sich beteiligen können, dass die Möglichkeiten der Assoziation, der Teilnahme, der Partizipation über soziale Netzwerke ganz neue Möglichkeiten erschließt, auch einen ganz neuen Druck vielleicht auf Künstler ausübt. Früher entschied ein Kreis hehrer Kritiker, was hohe Kunst ist. Heute entscheidet die Netzgemeinde oft auch darüber, was sich wirklich gut verkauft. Hat das Auswirkungen? Es hat garantiert Auswirkungen, aber was für Auswirkungen hat es denn auf den Künstler selbst? Ist man da jetzt auch neuen Zwängen ausgesetzt oder nur neuen Möglichkeiten?
Also ich habe gerade gelesen, dass ich kann mich erinnern, den Namen, der Gründer von Wikipedia hat gesagt, er basiert alle seine Handlungen auf Statistik schon in seinem professionellen Leben. Und das hat auch mit Kunst zu tun, denke ich, aber auch mit dieser ganzen Diskussion, dass wir sind ja schon selber zu, also diese Logik des Berechenbarkeit, das haben wir schon integriert in unser Alltag, so als in unsere menschliche Handlungen. Also in den Kunst- und Kulturbereich kann man ja das auch sehen, gerade Crowdfunding, das ist ja so eine neue Art von, also in meiner Meinung, also fast eine Ausbeutung auch von der Künstlerrolle, dass man verlangt einfach, dass eigentlich vor eigentlich das Kunstschaffen selber, dass es erfolgreich ist. Man muss diese Kultur des guten, innovativen, wirtschaftlichen Idee einfach als Künstler sich selber ja, heute integrieren lassen. Und ich finde, ja, das ist ganz problematisch heute eigentlich. Es gibt eine Gegenbewegung, denke ich, in der digitalen Kultur, die viel mehr sich auf Commons und Commoning basieren lassen, also diese ganzen Kultur von Open Source, von Sharing von Wissens. Und eigentlich, vielleicht ist zurück zu dieser Diskussion als dieser romantische Kunstbegriff, ich würde sagen, wenn wir überhaupt über so Virtuosität in der digitalen Welt, so Kunstwelt sprechen sollen, dann entsteht es heute in neue Formen von Kooperation und nicht in diese individuelle Kunstpraxis. Oder das wurde jetzt also Spekulation zumindest vorschlagen.
Herr Meister, Sie nicken zustimmend. Von Ihnen stammt auch der Satz, das Zeitalter des Individualisten ist vorbei, jetzt geht es um Teamplayer. Das heißt also, der neue Künstler ist einer, der gut vernetzen kann?
Das habe ich nicht über Künstler gesagt, sondern über Wissenschaftler. Und ich habe das auch bewusst mit einer provozierenden Absicht gesagt. Das hat dann auch gleich eingeschlagen. Aber zurück nochmal zu dem, was Herr Gansing gerade angesprochen hat. Ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Crowdfunding. Das ist einfach nur eine neue Form der Ökonomisierung. Und die kann durchaus negative Konsequenzen auch haben, wenn Künstler also jetzt zum Beispiel unter den Druck gesetzt werden, schon vorab im Prinzip den ökonomischen Ertrag ihres Schaffens zu dokumentieren. An die Stelle des Mäzenatentums wird jetzt die Selbstausbeutung gesetzt. Das Gegenstück wäre das Crowdsourcing, wo ich also gemeinsam Ideen sammle und gemeinsam Kreativität befördere, und das spielt eine zunehmend große Rolle im Wissenschaftsbereich auch, wo wir also Wissen verteilt einsammeln, aber auch im kreativen Bereich. Nun muss man da allerdings sagen, ich weiß nicht, ob die Literatur, das Literaturschaffen da einen Sonderfall darstellt, aber die Euphorie über das, was man da so gemeinsam erstellen könnte, die ist schon lange abgeklungen. 1987 ist der erste wirklich erfolgreiche Hypertext, fiktionale Hypertext überhaupt von Michael Joyce veröffentlicht worden. Der hieß Afternoon, a Story. Und wir haben Michael Joyce 2 oder 3 Mal in Hamburg auch zu Besuch gehabt und haben dann versucht, mit Studenten aufsattelnd auf eine Analyse von Michael Joyce Hypertext gemeinsam einen Text zu schreiben, also kollaborativ. Das ist aus heutiger Perspektive, das ist nun auch schon fast 20 Jahre her, dass wir dieses Experiment gemacht haben, war das technologisch trivial. Aber es geht nicht um das Technologische, sondern es geht um das Prinzipielle. Wir sind sehr schnell an die Grenze gestoßen, wo wir gemerkt haben, also so wahnsinnig interessant ist das nicht, was man da zusammenträgt. Es fehlte an der synthetischen Perspektive, die man nur in einer relativ überschaubaren Gruppe oder als Einzelsubjekt leisten kann. Also ein anspruchsvolles Kunstwerk, von dem verlangen wir doch auch eine gewisse Ansprache. Wir wollen nicht, dass das Ding sich, der Gegenstand sich auflöst in Bedeutungsatome, sondern wir haben da so eine gewisse Erwartung als Menschen an ein Sinnganzes. Das ist schwer herzustellen, wenn Sie unkoordiniert in einer Gruppe arbeiten. Das setzt voraus, dass sie sich über Protokolle verständigen, was zusammengetragen werden darf, wie es zusammengesetzt werden darf und so weiter. Das heißt, sie kommen immer weiter in Richtung dieser Formalisierung und Normierung, die ein kreatives Produkt äußerst unwahrscheinlich macht.
Mhm. Frau Klein.
Ja, es gibt ja historische Modelle von Kunstproduktion. Zum Beispiel ist so etwas wie die Neumayer Company ein historisches Modell, das gibt es kaum noch. Ein Choreograf, der über 30 Jahre an einem Haus arbeiten darf, dort seine Handschrift entwickeln darf mit mehreren Tänzergenerationen. Oder eine Company wie Pina Bausch, die fast 40 Jahre mit ihren Tänzern gearbeitet hat, teilweise mit denselben Tänzern 40 Jahre lang. Merce Cunningham, auch eine Company, die 40 Jahre mit einem Choreografen gearbeitet hat. Das sind historische Modelle der modernen Kunst. Heute sind die Modelle aufgrund anderer Kunstpolitiken, aufgrund anderer Subventionspolitiken einfach andere und die sind sehr eng mit digitalen Strategien verbunden, der jungen Künstler. Sie arbeiten mehr netzwerkorientiert, sie arbeiten projektorientiert, sie haben keine Zeit und auch keine finanziellen Möglichkeiten, eine Stückentwicklung über ein oder zwei Jahre zu ziehen, wie das die großen Company noch konnten, also dass ein richtig gewachsenes Werk im Grunde genommen daraus entsteht, sondern sind darauf angewiesen, digitale Medien zu nutzen, also digitale Vermittlungsverfahren. Da gibt es junge Gruppen, die arbeiten zu 5, 6 zusammen und die sitzen in verschiedenen Kontinenten zum Teil und schieben digital ihre Bewegungsgenerierung sich zu und entwickeln dann choreografische Projekte und treffen sich dann ganz konzentriert zu den gemeinsamen Proben. Das heißt, die digitale Übersetzung dessen, was sie künstlerisch vielleicht vor Ort produzieren, ist ein genuiner Bestandteil der gesamten Kunstproduktion. Und nicht mehr die Face-to-Face-Kommunikation, wie es früher war im Studio oder so oder im Ballettsaal.
Ja. Heißt das, dass wir vielleicht auch über den Begriff der Autorschaft nochmal neu nachdenken müssen, auch vor dem Hintergrund, dass heute jedes digitale Kunstwerk theoretisch mit demselben Programm ja von jedem reproduzierbar ist? Also wird es den Autor eines Kunstwerkes irgendwann noch geben oder wird es nur die Kunstwerke geben mit vielen Autoren?
Ich denke, dass es den Autor schon noch geben wird. Wenn wir jetzt gerade über dieses Teamplay gesprochen haben, da könnte man aus der Musik ja den Johannes Kreidler nennen, der ja einer der jungen Komponisten ist, der das Internet ganz offensiv nutzt und da im Grunde auch so eine neue Welle etablieren möchte mit anderen Komponisten seiner Generation. Und der hat ja vor einigen Jahren das Werk Fremdarbeit gemacht, wo er auch eine Auftragskomposition so erstellt hat, dass er einen Teil der Komposition von einem Komponisten in Indien und einen anderen Teil von einem Komponisten in China hat schreiben lassen, und zwar für ein sehr geringes Honorar, also ich glaube $50 oder so. Und er hat dann für sich das ganze, das also relativ hochdotierte Honorar für diesen Kompositionsauftrag eingestrichen. Also einfach, um da auch auf politische Probleme aufmerksam zu machen. Und also generell ist es natürlich in der Musik so, dass es das Teamplay gibt, in der Popmusik, in der Filmmusikkomposition, und das, weil es das dort gibt, die neue Musikszene da eigentlich sehr traditionell und konservativ ist. Also da grenzt man sich von ab.
Herr Gansing, wie ist das bei den Einreichungen für Ihr Festival? Stellen Sie dort fest, es ist mehr Teamplayer, mehr globale Projekte, oder gibt es dort auch noch den Einzelkünstler, die Einzelkünstlerin, die mit Projekten an Sie herantritt?
Klar, es gibt viele Gruppen, die die Werke einreichen. Gleichzeitig ist, ja, also besonders, also da muss man ich ein bisschen Erklärung auch liefern. Also Transmediale hat ein sehr vielfältiges Programm. Es gibt noch seit 18 Jahren ein Videokunstteil, ein Screening-Programm. Da ist es ja am meisten Einzelkünstler, die Videokunst einreichen. Aber dann in diesem ganzen Feld von also mehr Workshops, interaktive Installationen, solche Kollaborationsprojekten, die über das Netz laufen und so, dann sind es fast immer mehr als eine Person. Aber wir sprechen nicht über große Kollaborationsprojekte, aber man spürt schon, dass es gibt so eine sehr vernetzte Szene. Das ist ja auch so. Heute sprechen wir auch über den Post-Internet, um noch einen Post-Begriff zu lancieren, Post-Internet-Kunst. Da gibt es ja auch eigentlich den Gegenbewegung, also dass man versuchen jetzt, auch wenn man eine Praxis als Künstler online und so haben, dass man auch versuchen, das wieder in den Kunstmarkt zu bringen und in die Galerien. Und ja, solange es diese Kunstmarkt gibt, was es sicher will, dann gibt es ja auch diesen Bedarf von die Individuen als Künstler, ja, als Brand auch in unserer Gesellschaft zu haben. Das hat ja einen ökonomischen Wert auch.
Was für Risiken sehen Sie denn darin? Gibt es Risiken?
Risiken, was meinen Sie?
Risiken für die Entwicklung der Künstler, des Kunstes. Mhm. Findet da wieder eine Beschränkung statt oder sagen Sie, nein, die Möglichkeiten der digitalen Welt sind groß und offen?
Ja, also gerade mit dieser Trend Post-Internet-Kunst, da gibt es ja auch die, die meinen, dass das ist eine Art von Kommerzialisierung von das, was eigentlich seit den 90er Jahren als Netzkunst bekannt geworden ist, was ganz viel mit der Konzeptkunst zu tun hat und auch gleichzeitig mit diesen neuen Formen von Kollaborationskulturen. Da gab es zum Beispiel viele Künstler, die mit Infrastruktur gearbeitet haben, die eigene Servers etabliert haben und eigentlich aus der Kunst, eigentlich, die sind ausgestiegen eigentlich aus dem Kunstmarkt und sind zum mehr zum Dienstleister. Mhm. Also es gab Public Netbase zum Beispiel in Österreich, war ein ganz berühmtes Projekt. Oder digitale Stadt in Deutschland und in den Niederlanden. Da gab es ganz großzügige Projekte, die gescheitert sind. Und heute, das war auch dieser Afterglow, dieser Moment, wo es scheint uns vor, dass das ist so, dass Google und die Großunternehmen das alles eigentlich übernommen haben. Diese Idee von, dass man selber etwas hosten kann und eine Art von ja, kollaborative, kollektives Kultur da machen können. Das ist schon mehr als ein breites kulturelles Phänomen heute angekommen, aber das läuft nicht so viel in diese mehr künstlerischen Projekte.
Da der Name Google fiel, Sie sprachen von Big Data, würde ich eine Frage gerne noch an Herrn Meister stellen. Sie haben berichtet, dass Sie gerade auf der Konferenz der Digital Humanities waren, dessen deutscher Vorsitzender Sie sind, der digitalen Geisteswissenschaften, und auch dort berichteten die NSA, die Überwachung sei schon mit dabei. Müssen wir uns Sorgen machen?
Zum Sorgen machen ist es eigentlich schon zu spät, muss man sagen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Sinne schärfen. Wir müssen uns bewusst werden, was man mit Datensammeln machen kann, aber auch, wie man Datensammeln ad absurdum führen kann. Ich sitze gerade daran, mit einem amerikanischen und einem kanadischen Kollegen zusammen ein Projekt zu entwickeln, das über zwei Stufen läuft. In der ersten Stufe wollen wir, wenn man das salopp ausdrücken will, die NSA mit ihren eigenen Mitteln bekämpfen. Das heißt, wir sammeln gerade alle frei verfügbaren Artikel über digitale Geheimdienstaktivitäten, die wir im Netz finden können, erstellen ein großes Textkorpus und wenden auf dieses Textkorpus genau die Technologien an, die die Geheimdienste auf unsere Daten anwenden. Wir machen Textmining und so weiter und so fort. Das ist so eine ganz witzige Idee, die wir zusammen mit Studenten umsetzen. Das Zweite ist aber, dass wir mit Informatikern auch darüber ein Gespräch führen, das ist ernsthafterer Natur, wo denn die konzeptionellen Grenzen der Auswertung von Daten und wo die Grenzen statistischer Modelle sind und wie man das ins Kreative wenden kann. Diese Idee, dass man im Umgang mit den Möglichkeiten des Computers auch diese Dimension des, ich sage mal ruhig, anarchischen erkunden sollte, die ist nicht neu, die hat Josef Weizenbaum schon vor langer Zeit, also der Pionier der Artificial Intelligence Forschung, propagiert und hat darauf aufmerksam gemacht, dass man eben auch nicht nur den Effizienzsteigerungseffekt des Computers ins Auge fassen sollte, sondern auch umgekehrt immer mit bedenken sollte, wie kann man die Grenzen dieses Paradigmas ausloten und wo kann man da auch Freiheit sichern, indem man das tut. Ich glaube, wir alle müssen überhaupt erst noch lernen, richtig mit diesen Verfahren umzugehen. Man sollte sich davon auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das Ganze hat eine große juristische und ethische Problematik, die da dranhängt. Ich glaube nicht, dass wir da auch nur annähernd genug drüber nachgedacht hätten. So eine manichäische Teilung in Gut, Böse hilft da nicht weiter. Die kaschiert eigentlich die Komplexität des Problems.
Herr Jans, die Grenzen wurden gerade angesprochen, die Grenzen der Anarchie und des Kreativen, der Möglichkeiten. Wo sehen Sie diese in der Musikwissenschaft oder in der Musik?
Die Grenzen.
Wo würden Sie sagen, hier ist die Grenze erreicht?
Die Frage würde ich vielleicht anders rumdrehen. Ich würde sagen, also um überhaupt Kunst zu schaffen, braucht man Grenzen. Also das, da gibt es einen Zusammenhang. Das könnte auch ein Problem des Internets sein. Also ich sehe im Internet auch viele Chancen jetzt gerade für die Musik. Das Internet als Archiv, wo wirklich fast alles, was mal aufgenommen worden ist, auch jetzt greifbar ist von jedem Ort der Welt. Es ist natürlich eine Plattform für Komponisten und Künstler, wo man sich auch ohne große Kosten, wo man publizieren kann, seine Werke reinstellen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich das auch dann wieder ein Problem. Also die Verfügbarkeit von allem ist eben eine Grenzenlosigkeit, die auch auf die Kunstproduktion hemmend wirken kann. Und das ist ja, das betrifft die Popmusik genauso wie die Kunstmusik, dass da eigentlich so sich dieses Gefühl breit macht, dass wir haben zwar jetzt irgendwie neues Medium und neue Möglichkeiten, aber eigentlich dominiert irgendwie doch der Blick zurück. Also diese Retromanie ist ja gerade ein großes Schlagwort auch in der Popmusikforschung, dass die Popmusik gerade in dem Moment, wo jetzt irgendwie das Internet Massenmedium geworden ist und wir in eine ganz neue digitale Welt eintreten, die Popmusik den Blick zurückwendet und eben rekombiniert. Das hängt miteinander zusammen, aber nur weil wir ein neues Medium haben und die Grenzen nicht mehr da sind, so wie sie früher da gewesen sind, heißt nicht, dass uns da ganz viel Neues einfällt. Und in der Kunstmusik sieht das ähnlich aus. Da gibt es den Harry Lehmann, der sagt, also diese Idee eines Materialfortschritts in der Musik, die hat sich damit im Grunde auch erübrigt, in dem Moment, wo sozusagen alles zur Verfügung ist. Und das ist für einen Komponisten ist das ein Problem. Also da hat Strawinsky schon in seiner musikalischen Poetik von dem Abgrund der Freiheit gesprochen. Also wenn es nur Freiheit gibt, ist sozusagen die Kunstproduktion zu Ende. Man muss sich dann wieder neue Grenzen setzen. Und dann kann auch Neues entstehen. Und das ist, denke ich mal, für die junge Generation der Komponisten ist das jetzt die Frage. Also wo setze ich die Grenzen jetzt im digitalen Raum? Und was wird dann daraus?
Eine abschließende Frage, bevor wir dann die Runde auf Sie erweitern, an die Soziologin Professorin Klein. Wo sind denn, oder sind wir überfordert als Gesellschaft von diesen neuen digitalen Möglichkeiten? Können wir, wie Herr Meister und Herr Jans das andeuten, eigentlich gar nicht damit umgehen, was uns da für neuen, schönen Möglichkeiten für eine neue, schöne Welt aufgetan wird?
Das würde ich nicht sagen. Als Soziologin hat man immer das Problem, dass man nicht so genau weiß, was die Gesellschaft ist. Aber es gibt aus soziologischer Perspektive ja erstmal Hierarchien in dem Zugang zum Wissen überhaupt der digitalen Räume. Das, was wir hier diskutieren, diskutieren vielleicht Menschen woanders viel elaborierter als wir, mit Sicherheit. Und andere haben überhaupt keinen Zugang zum digitalen Raum. Das ist eine Generationsfrage, das ist eine Geldfrage, das ist eine Kulturfrage, eine ökonomische Frage und so weiter. Das ist sicherlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir einen Generationenbruch haben. Ja, das haben Sie ja schon in Ihrer Eröffnung angesprochen, den wir auf jeden Fall konstatieren können. Die Frage des Verhältnisses von Virtuellem und Realem, Digitalem und Analogen ist eine Frage als Frage des Verhältnisses, die sich bestimmte Generationen nur stellen. Und nicht mehr Generationen, wo dies schon längst sozusagen in sich verschlossen ist und wo zum Beispiel das Virtuelle, wie das auch Philosophen sagen, als Modus des Realen angesehen wird und nicht als Gegenspieler des Realen. Ja? Und das Simulacrum nicht die Bedrohung ist, wie es bei Baudrillard heißt, sondern die Realität ist, in der wir uns real tatsächlich bewegen. Also von daher ist aus soziologischer Perspektive sicherlich, sind sicherlich diese Aspekte von Relevanz.